Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute weihen wir diese wunderbaren neuen Stühle ein. Viele Menschen haben geholfen, dass wir sie haben können. Da habe ich mich gefragt, welchen Stellenwert hat das eigentlich alles? Die Stühle, die Glocken, die Abendmahlsgeräte, das Gemeindehaus überhaupt. Geht es nicht auch ohne all diese Dinge? Denn im ersten Petrusbrief schreibt Petrus, ihr seid Gottes Haus, gebaut aus lebendigen Steinen. Und im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, ihr baut alle mit an Gottes Haus. Ihr seid Bausteine und Baumeister zugleich. Die Gemeinde baut sich gegenseitig auf in der Liebe. Und Jesus sieht genau hin und würdigt jedes kleine Steinchen, das du dem Ganzen hinzufügst. Gott wohnt unter seinem Volk. Im alten Bund in Israel war das klar. Da gab es den Tempel in Jerusalem und Gott hatte versprochen, dass er dort zu finden ist. Er war unter Wolkensäule und Feuersäule dort eingezogen, als Salomo den Tempel eingeweiht hat. Und für ganz Israel war klar, hier hört Gott ihre Gebete, hier werden ihre Opfer angenommen und am großen Versöhnungstag schenkt Gott seinem Volk Vergebung. Im neuen Bund seit Jesus ist das ganz anders. Gott wohnt nicht mehr in Tempeln, die von Menschen gemacht sind, sagt Stephanus und wird dafür gesteinigt. Der neue Tempel besteht nicht aus Steinen, sondern aus Menschen. Er ist eine geistige Wirklichkeit, keine materielle. Macht euch mal klar, was das für eine Würde ist. Du bist Wohnort des lebendigen Gottes. Aber nicht du alleine, sondern gemeinsam, als Schwestern und Brüder zusammen. Wir sind der Tempel Gottes, der geistige Tempel Gottes. Und diese Würde ist auch ein Auftrag, eine Berufung. Eine Berufung, die alle Mühe und alle Opfer wert ist. Wir dürfen nämlich mit daran wirken, dass Gott in dieser Welt sichtbar und fühlbar wird. Wir sind Leib Christi. Gott verleiblicht sich in der Gemeinde. Jesus wird leiblich anschaubar. In der Gemeinde begegnet dir Jesus selbst. Wozu brauchen wir dann noch ein Gemeindezentrum oder Stühle? Ist das nicht unnötig? Jesus sagt doch, die wahren Anbeter werden ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht mehr an heiligen Orten. Überall, wo Christen sind, sind heilige Orte, weil der Geist Gottes, der Heilige Geist, in ihnen wohnt. Wozu Kirchen bauen und Stühle kaufen? Ist das nicht voll daneben? Sollten wir nicht alle Kraft in Menschen investieren? Leider wurde das in der Kirchengeschichte oft ganz falsch gemacht. Statt die Gemeinden zu stärken, hat die evangelische Kirche auch einen riesigen Apparat aufgebaut. Und da ist viel Kirchenrecht und Verwaltung und anstrengende Strukturen, auch viel Gutes, Demokratie. Aber viele große Kirchengebäude wurden in der Geschichte leider auch mit dem Blut von Menschen erbaut. Eine meiner liebsten frühen Kirchen in Rom, Santa Maria Maggiore, bekam um 1600 eine kostbare Decke aus Kolumbusgold. Als ich das las, wurde mir schlecht. Das soll Pracht für Gott sein, mit geraubtem Gold? Das Hieronymuskloster in Lissabon wurde mit Geld aus Sklavenhandel gebaut. Es ist das prächtigste Gebäude des ganzen Landes. Aber wie kann man da Gott anbeten? Im Geist und in der Wahrheit. In vielen Barockkirchen geht es mir persönlich so, dass ich völlig unfähig bin zu beten. Ich kann das einfach nicht. Deshalb hatte ich auch so eine Probleme mit diesem Kanzelaltar in Ziegenhain. Jetzt geht es. Der Petersdom ist mit der Verwerfungsangst der deutschen Gläubigen finanziert. Über Ablassgelder. Martin Luther kam unter anderem deswegen zu der ehrlichen Überzeugung, der Papst seiner Zeit ist der Antichrist. Wer so etwas tut, mit der Angst von Christen eine prächtige Kirche bauen, der zerstört den wahren Tempel Gottes aus Nachfolgern Christi und baut eine Kirche mit geraubtem Geld. In 1. Korinther 6 heißt es, ihr Christen seid der Tempel Gottes. Und wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Weil die Jesus-Nachfolger der wahre Tempel sind, muss es uns keine Angst machen, wenn die formale Kirchenmitgliedschaft in Deutschland zurückgeht. Das ist schon traurig. 660.000 Menschen in einem Jahr. Allein aus der evangelischen Kirche sind 200.000 ausgetreten. Und nicht nur aus Unglauben, sondern manche auch aus Glauben. Einzelne kamen zu mir und haben gesagt, ich kann das nicht mehr mittragen. Diese politische Einseitigkeit, die Segnung homosexueller Partnerschaften gegen die Heilige Schrift, ich kann das nicht mehr mitbezahlen. 660.000, die Großkirche geht langsam zurück. Die äußere Organisation mag schrumpfen, aber Jesus baut sein Haus aus lebendigen Steinen. In Portugal, das war ganz originell, da haben wir eine Familie kennengelernt, die nicht Christen sind und in London lebt. Und sie haben voller Staunen und Skepsis erzählt, in ihrer Stadt ist das so, auch in ihrem Viertel, in dem sie wohnen, jeden Sonntag verwandelt sich jeder größere Raum, egal was das ist, ein Verkaufssalon oder was auch immer, in eine Kirche. Die Gemeinden schießen wie Pilze aus dem Boden. Meine Frau und ich haben an der Algarve eine internationale Gemeinde kennengelernt. Toll, wie Menschen aus allen Kulturen und Nationen gemeinsam Jesus anbeten. Es war wie ein Stück vom Himmel und wir bekamen eine Ahnung davon, was bei Jesus auf uns wartet. Und dann in Lissabon waren wir in einer katholischen Messe von afrikanischen Christen. Und es war großartig zu sehen, welche Freude und Weitherzigkeit der Heilige Geist denen geschenkt hat. Gott ist gegenwärtig, wo immer Menschen Jesus anbeten. Letztes Jahr war ich eingeladen nach Bad Blankenburg zur weltweiten Tagung der Leiter der weltweiten evangelischen Allianz. Und als ich mit ihnen ins Gespräch kam, von den Philippinen, von Südafrika, von allen Teilen der Welt, von Südamerika, aus Guatemala, da habe ich sie gefragt, aus was für Gemeinden sie kommen. Und was mich echt überrascht hat, ist, dass sie nicht gesagt haben, ich komme aus einer anglikanischen Gemeinde oder aus einer reformierten oder aus einer katholischen, sondern die meisten haben gesagt, interdenominational, überkonfessionell. Die großen, wachsenden, Jesusliebenden der Gemeinden der Welt sind nicht mehr konfessionell. Da sind ehemalige Katholiken oder Freikirchler oder Protestanten, die Jesus anbeten und auf Gottes Wort hören. Das ist das Einzige, was zählt. Jesus und das Wort der Bibel. Das ist die Kirche des 21. Jahrhunderts. Gott baut seinen Tempel und er braucht weder große Organisationen noch prächtige Gebäude dafür. Ja, und was ist dann mit unseren schönen Stühlen und unserem frisch sanierten Gemeindezentrum? Müssen wir wirklich den Abwasserkanal des Lutherhauses im nächsten Jahr überlaufen lassen oder das Gebäude aufgeben? Sollten wir nicht alles Geld und alle Kraft sammeln, um so wunderbare Menschen wie den Marco anzustellen, damit unsere Kinder und Jugendlichen zu Jesus finden? Es gibt wirklich eine Hauskirchenbewegung, die würde genau das sagen. Die Hoffnung-Gemeinde zum Beispiel, bei der auch ehemaliger Lutherhäusler mitmachen. Johannes, du weißt, Josch ist dabei und noch andere, ne, sind bei dieser Hoffnung-Gemeinde. Die sagen, von der Urgemeinde heißt es, sie trafen sich abwechselnd in den Häusern. Und auch die Christen in Rom, an die Paulus seinen Römerbrief schrieb, hatten keine zentrale Kirche, sondern sie feierten ihre Gottesdienste in vielen kleinen Hausgemeinden. Die Geschwister von dieser Freikirche Hoffnung würden sagen, ein Gottesdienst soll gar nicht mehr Teilnehmer haben, als in ein Wohnzimmer passen. Das ist viel besser, weil man sich persönlich wahrnehmen kann. Tatsächlich sind ja unsere Hauskreise auch oft sowas wie kleine Gottesdienste mit Singen, Beten und hören auf Gottes Wort. Trotzdem, auch die Urgemeinde und viele lebendige Gemeinden heute funktionieren als Zweitakter. So wie der Trabi ein Zweitakter war. Nur, dass es nicht so riecht, ne? Genau. Der eine Takt, das ist die Vollversammlung am Sonntag, was wir hier gerade machen. Der andere Takt ist die Kleingruppe unter der Woche. Das ist weltweit so. Beides ist wichtig. Die Einbindung in das Ganze, wo die Fülle der Gaben da ist, wo man Aufgaben angehen kann, die eine kleine Gruppe überfordern würden. Und der andere Takt, die Kleingruppe, wo geschwisterliche Liebe ganz praktisch gelebt werden kann. Wo man nicht anonym aneinander vorbeigeht, wo es, wie es leider manchmal ja auch nach unseren Gottesdiensten ist, geht ja gar nicht anders bei so vielen Menschen, sondern in der Kleingruppe, da kann man miteinander weinen und feiern, wie es gerade kommt. Persönliche Begegnung ist unersetzbar. Aber ohne die Vollversammlung im Gottesdienst wird es schnell piefig und eng. Wir brauchen die ganze Gemeinde, auch die besonders, die ganz anders ticken als wir selber. Und dann brauchen wir eben auch Gebäude und Stühle. Und ich bin dankbar für alle unter uns, die das möglich gemacht haben, dass wir die jetzt haben dürfen, damit Begegnung mit Gott und untereinander möglich wird. Super. Vielen, vielen Dank allen, die mitgeholfen haben. Das hier, ich habe es schon oft gesagt, ist das Wohnzimmer der Familie Gottes. Und weil unsere Wohnzimmer auch nicht hässlich und oll sind, soll es hier erst recht nicht so sein. Wir ehren Gott weder durch Hässlichkeit noch durch Luxus. Der gute Weg, denke ich, ist der zwischen Prunk und Pragmatismus. Beides ist krank. Weder bloß das Nützliche noch das übertrieben Teure passt zur Gemeinde Christi. Und trotz meiner Kirchenkritik am Anfang muss ich zugeben, die großen Kathedralen sind oft ein herrliches Zeugnis des Glaubens. Eine Predigt aus Steinen. Wer mal in Rouen und Amiens, in Chartres und Notre-Dame oder Straßburg war, der hat meiner Meinung nach die größten und schönsten Kulturleistungen Europas gesehen. Deshalb gibt es auch Christen, die sagen, dass für die Anbetung Gottes das Beste gerade gut genug ist und dass es kein Sündenfall war, den Straßburger Dom zu bauen oder Abendmahlskelche aus Gold zu schmelzen, um die Liebe Christi zu ehren. Bei uns im Lutherhaus und in evangelikalen Gemeinden, überall in Frankreich zum Beispiel, erlebe ich eher die entgegengesetzte Einstellung. Übertriebene Sparsamkeit und Pragmatismus. Die neuen evangelikalen Gemeindezentren auf der Welt sehen oft aus wie eine hässliche Fabrikhalle mit großer Bühne und großem Parkplatz. Und auch bei uns in der Gemeinde gab es für die Anschaffung neuer Stühle erst dann Akzeptanz, als die alten 100-mal geschraubt und geleimt waren und trotzdem zusammenfielen. Die gleiche Einstellung begegnet mir öfter. Die Tassen, die ich zu Hause wegwerfen wollte, die sind gut genug für die Gemeindeküche. Für Gott sind die völlig in Ordnung. Gott kriegt den letzten Dreck. Und das wird auch noch mit Nächstenliebe begründet. Wir sollen ja dem Nächsten helfen, statt Luxus zu treiben. Bei Jesus ist das komischerweise anders. Er vermehrt unanständig viel Wein auf der Hochzeit in Kana. Nicht nur schlechten und gerade genug. Und als an anderer Stelle die Jünger sagen bei der Salbung, was soll die Verschwendung? Das Geld hätte man den Armen geben können. Da sagt Jesus, Arme habt ihr immer bei euch, mich habt ihr nicht immer. Das bedeutet doch, dass es richtig sein kann, Schönes und Teures für Jesus zu schaffen und ihn damit zu ehren. Die Liebe zu Gott hat nämlich eine eigene Dimension neben der Nächstenliebe. Sie geht nicht in der Nächstenliebe auf. Manchmal ist es dran, aus Liebe zu Gott etwas zu tun oder zu geben, ob es meinem Nächsten jetzt gerade nützt oder nicht. Das haben unsere Vorfahren erkannt, wenn sie Gott zum Lob herrliche Gebäude, Gewänder und Kelche geschaffen haben. Denn ohne die Liebe zu Gott als eigenem Raum wird die Nächstenliebe zu einem anstrengenden moralischen Diktat. Und alles im Leben wird dem unterworfen. Es zählt nur noch, was sparsam, effektiv, gutmenschlich und nützlich ist. Das ist eine große Seuche in der evangelischen Kirche. Das nimmt uns die Freiheit auch und die Freude. Es nimmt uns die Freiheit, Gutes zu tun oder es auch zu lassen. Und alles, was die Freiheit nimmt, ist nicht evangelisch, ist nicht aus dem Geist Christi. Gott schuf den Wein zur Freude für des Menschen Herz. Er schuf das Salböl, dass seine Haut schön werde. Psalm 104. Schon von Anfang an ist Gott kein Pragmatiker, kein kleinlicher Erbsenzähler, kein Nützlichkeitsfetischist. Er hat ein Faible für das sinnlos Schöne. Das habe ich neulich erst wieder im Aquarium begriffen, als ich die Seedrachen und Fächerfische gesehen habe. Er hat ein Faible für das sinnlos Schöne. Vielleicht hätten wir Gott zur Ehre doch die teuersten der drei Stühle kaufen sollen, die zur Auswahl standen, wie es meine liebe geistlich wache Schwester Christiane Reibold uns allen empfohlen hat. Kein Prunk, kein Pragmatismus. Wir haben trotzdem, finde ich, eine gute Wahl getroffen. Diese Stühle sehen nicht billig aus, sie sind stabil und schön. Natürlich, es findet immer irgendwer was zu meckern, so war es hier auch. Wenn es schon in einer Familie von 4, 5 Leuten schwierig ist, sich zu einigen, wie viel mehr in einer Familie von 500? Bauen wir jetzt einen Tempel aus Totensteinen? Nein. Unsere Leidenschaft ist es, mit Jesus einen Tempel aus lebendigen Steinen zu bauen. Wir lassen uns da selber mit einbauen. Wir bauen einander auf in Liebe. Wenn wir das tun, dann sind wir die Stadt auf dem Berg, auf dem Kernberg. Und viele werden es sehen und gerne kommen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus. Amen.